Ja, seid herzlich willkommen, ihr lieben Geschwister. Wir freuen uns, dass wir hier sein können. Vielleicht ganz kurz ein paar Worte zu uns. Meine Frau und ich, wir sind 22 Jahre verheiratet und haben 5 Kinder im Alter zwischen 20 und 10 oder fast 11. Unsere Jüngste hat bald Geburtstag. 2 Jungs und 3 Mädchen. Wir kommen aus Zwickau. Arbeiten und dienen dort einer Gemeinde und freuen uns, dass wir heute hier bei euch sein können. Also das Thema hat hier die Leitung gewählt. Ich halte es für ein sehr, sehr wichtiges Thema. Und ich will beginnen damit, dass wir uns erst einmal anschauen, was sind Beziehungen im Reich Gottes. Welchen Stellenwert hat das Ganze? Und dann über diesen Tag wollen wir uns anschauen, warum unser Feind so viel unternimmt, Beziehungen zu sabotieren, zu zerstören und was wir tun können und tun müssen, um in den Beziehungen zu leben, die die Bibel sagt. Ich glaube, dass das Thema Beziehungen ein ganz großes Thema ist. Wir sind relativ viel unterwegs und sind in verschiedenen Gemeinden und versuchen zu helfen. Und wir sehen viel Leid, viel Schwierigkeiten in Beziehungen, viel Zerstörung. Also lass uns anschauen, Beziehung im Reich Gottes. Und wir beginnen damit, dass wir uns erst einmal anschauen, welche Beziehung hat denn Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist miteinander. Also wir haben einen Gott, aber dieser Gott ist 3 Personen. Das ist etwas, was wir mit unserem Verstand nicht verstehen können und wir brauchen es auch gar nicht versuchen. Das dürfen wir glauben. Also wir glauben nicht an 3 verschiedene Götter, aber sehr wohl ist der Vater und der Sohn und der Heilige Geist eine Person. Und das Wort Dreieinigkeit ist so von den Volkskirchen geprägt. Ich denke, es ist besser ausgedrückt, dass wir von der Gottheit sprechen, die eben aus diesen 3 Personen besteht. Und wir schauen mal in Johannes 16. Das sind ein paar Verse, wo wir da etwas darüber lesen können. Johannes 16, Vers 13. Wenn aber jener der Geist der Wahrheit gekommen ist, wird er euch in die ganze Wahrheit leiten, denn er wird nicht aus sich selbst reden, sondern was er hören wird, wird er reden und das Kommende wird er euch verkündigen. Jesus kündigt hier an, dass der Heilige Geist kommen wird. Das war das Ziel Gottes, Jesus zu senden, dass Jesus stirbt am Kreuz und das vollkommene Opfer bringt, damit der Heilige Geist ausgegossen werden kann. Das war das Ziel. Und Jesus kündigt das hier an, dass der Geist der Wahrheit kommen wird und dass dieser nicht aus sich selbst redet, sondern dass er das, was er hören wird, verkündigen wird. Das vom Vater und vom Sohn. Vers 14, er wird mich verherrlichen, also der Geist Gottes verherrlicht Jesus, denn von dem Meinen wird er nehmen und euch verkündigen. Hier sagt Jesus, der Heilige Geist wird von dem Meinen nehmen und euch verkündigen. Nächster Vers, alles was der Vater hat, ist mein. Darum sagte ich, dass er von dem Meinen nimmt und euch verkündigen wird. Also hier sehen wir dieses Zusammenspiel, der Heilige Geist tut nichts aus sich selbst, sondern nimmt von dem, was Jesus ist. Und Jesus sagt, ich kann sagen von dem Meinen, weil alles was dem Vater ist, ist auch mein. Hier können wir schon sehen, dass da eine vollkommene Harmonie und Einheit ist und dass diese Beschreibung dieser Beziehung völlig frei ist von Konkurrenz oder Unabhängigkeit oder Egoismus oder Selbstverwirklichung. Dann nächstes Kapitel, Johannes 17, 10. Und alles, was meines ist dein und alles, was deines ist mein und ich bin in ihnen verherrlicht. Das ist ein Auszug aus dem hohen priesterlichen Gebet von Jesus. wo er zum Vater sagt, alles was meines ist dein und alles was deines ist mein. Johannes 15, 16. Ihr habt nicht mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und euch dazu bestimmt, dass er hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibe. Also es ist der Wille Gottes für dich, dass du Frucht bringst, die bleibt. Wir reden ja in unseren wirtschaftlichen Bereichen ganz viel von Nachhaltigkeit. Aber der Herr Jesus spricht auch von Frucht, die bleibt in Ewigkeit. Das ist quasi die ultimative Nachhaltigkeit. Damit, was ihr den Vater bitten werdet, in meinem Namen er euch gebe. Hier haben wir wieder das Zusammenspiel. Wir können den Vater bitten um etwas in dem Namen von Jesus. Johannes 14, 13. Und was ihr bitten werdet in meinem Namen, das werde ich tun, damit der Vater verherrlicht werde im Sohn. Jesus will, dass der Vater durch ihn verherrlicht wird. Alles Beispiele dafür, was für vollkommene Liebe und Harmonie und Einheit und absolute Übereinstimmung zwischen dem Sohn und dem Vater und dem Geist Gottes da ist. Dann können wir ganz am Anfang der Schrift schauen. 1. Mose 1, 26. Das ist die Passage der Schöpfung. Gott sprach, lasst uns Menschen machen in unserem Bild uns ähnlich. Gott sagt hier, lasst uns. Das ist auch ein klarer Hinweis darauf, dass es drei Personen sind. Der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Der Heilige Geist ist eine Person, ist nicht nur eine Kraft oder ein Einfluss oder ein Rauch. Er ist eine Person. Lasst uns Menschen machen. Dann sehen wir später 1. Mose 11, die Begebenheit, wo die Menschen dann der Meinung waren, wir müssen einen Turm bauen, damit wir uns nicht zerstreuen. Und wir wollen den Turm bis in den Himmel bauen. 1. Mose 11, ab 6. Und der Herr sprach, siehe, ein Volk sind sie und eine Sprache haben sie alle. Und dieses ist erst der Anfang ihres Tuns. Jetzt wird ihnen nichts unmöglich sein, was sie zu tun ersinnen. Wohlan, lasst uns herabfahren und dort ihre Sprache verwirren. Hier spricht Gott von sich selbst, wieder in der Märtyrer. Lasst uns herabfahren und dort ihre Sprache verwirren, dass sie einer der anderen Sprache nicht mehr verstehen. Dann haben wir eine weitere Schriftstelle in Jesaja 6, die noch einmal darauf hinweist, dass Harmonie ist und Einheit im Himmel. Und ich hörte die Stimme des Herrn, der sprach, wen soll ich senden und wer wird für uns gehen? Da sprach ich, Herr, hier bin ich, sende mich. Also das ist die Passage, wo Jesaja vor dem Herrn ist und er sagt, ich bin unter einem Volk und ich habe unreine Lippen und diese Passage ist das. Und am Ende antwortet Gott, wen soll ich senden und wer wird für uns gehen? Also, unser Gott sind drei Personen und da ist Beziehung und Gemeinschaft und Einheit. Und das auf einem so vollkommenen Niveau, dass unsere Vorstellungskraft haushoch übersteigt. Und von dort her wollen wir schauen auf das ganze Thema Beziehung überhaupt. 1. Mose 1, 26, lasst uns Menschen machen, unserem Bild uns ähnlich. Gott möchte uns als sein Gegenüber, möchte, dass wir als Menschen widerspiegeln, wie er ist, wie der Vater ist, wie der Sohn ist, wie der Heilige Geist ist. Hier kann man erkennen, dass wir einen Gott haben, der Gemeinschaft liebt. Wir haben einen Gott der Gemeinschaft. Ich bin manchmal sehr erstaunt, wie unterentwickelt dafür das Verständnis ist, wie wenig man davon hört, wie wenig darüber gelehrt wird. Wir haben einen Gott der Gemeinschaft. Das zählt zu seinen tiefsten und zentralsten Wesenszügen, dass Gott in Gemeinschaft ist und sein möchte. Das finden wir dann auch später, 1. Mose 2, 18. Gott, der Herr, sprach, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Ich will ihm eine Hilfe machen, die ihm entspricht. Also Gott wollte auch nicht, dass seine Schöpfung irgendjemand irgendwie allein ist. Dann wieder kurz später, 1. Mose 3, 8. Sie hörten die Stimme Gottes des Herrn, der am Garten wandelte bei der Kühle des Tages. Da versteckten sich der Mensch und seine Frau vor dem Angesicht Gottes des Herrn mitten zwischen den Bäumen des Gartens. Und Gott, der Herr, rief den Menschen und sprach zu ihm, wo bist du? Das war ja kurz nachdem sie gesündigt hatten. Wir können sehen, dass Gott auf eine vollkommene und wunderbare Weise mit dem Mensch in Gemeinschaft war im Paradies. Und dass er da spazieren ging und Gott ruft hier den Mensch und fragte, wo bist du? Als sie gesündigt hatten, war es der erste Moment, wo diese wunderbare Einheit und Harmonie und Gemeinschaft zerstört war, beschädigt war. Wir haben einen Gott von Gemeinschaft. Dann sehen wir das 2. Mose 25, wieder ein Stück später. Da beauftragt Gott Mose. Das ist 2. Mose 25, 8. Sie sollen mir ein Heiligtum machen, damit ich in ihrer Mitte wohne. Nach allem, was ich dir zeige, nämlich dem Urbild der Wohnung und dem Urbild aller Geräte, danach sollt ihr es machen. Hier können wir wieder erkennen, der Herr will bei uns wohnen. Das war schon immer sein Plan. Er hat den Mensch geschaffen als Gegenüber zu seinem Bild. Er hat den Mensch geschaffen, um mit ihm im Garten spazieren zu gehen. Er ist ein Gott von Gemeinschaft. Und hier weist er Mose an, macht mir ein Heiligtum. Gott wollte, dass ein Platz geschaffen wird, an dem er bei seinem Volk wohnen kann und wo durch verschiedene Maßnahmen, die dann getroffen werden mussten, verhindert wurde, dass durch seine Heiligkeit die sündigen Menschen sterben. Und das ist auch ein Bild aus dem Alten Testament heraus, dass wir auch nicht Gemeinde bauen können, wie wir wollen oder wie wir denken oder wie es unserer Vernunft entspricht. Weil der Bau dieses Zeltes oder der Stiftshütte war sehr genau vorgeschrieben. Und da gibt es mehrere Verse, wo steht, dann baut es genau so, genau so. Und das gilt bis heute. Und das Ziel des Ganzen war nicht der perfekte Bau und dann sollten alle anderen beeindruckt sein oder es sollte dann eine Wallfahrtsstätte sein oder man verkauft Eintrittskarten, weil die Kunst so beeindruckend ist. Der Sinn des Ganzen war, Gott will wohnen in unserer Mitte. Und das wollte er schon damals. Wieder viele Jahre später, 1. Könige 8, Vers 10. Wir sind jetzt beim Bau des Tempels. David hatte das große Verlangen, Gott einen Tempel zu bauen. Obwohl David wusste, Gott würde niemals in einem Haus wohnen. Gott sagt auch zu ihm, ich bin ein Gott, ich nutze die Erde als meinen Fußschemel. Also du kannst Gott nicht in ein Haus begrenzen. Aber David hatte dieses Verlangen, weil er wollte, dass Gott in der Nähe ist, bei ihnen wohnt. Und deshalb hat Gott dann auch erlaubt, dass Salomo den Tempel baut. Und dann 1. Könige 8, 10. Da aber die Priester aus dem Heiligtum gingen, erfüllte die Wolke das Haus des Herrn, dass die Priester nicht konnten stehen und des Amts pflegen vor der Wolke, denn die Herrlichkeit des Herrn erfüllte das Haus des Herrn. Wieder ein Beispiel dafür, dass der Herr bei seinem Volk wohnen will. Dann schauen wir uns Neue Testament. Wir leben jetzt im neuen Bund. Durch Jesus, durch sein kostbares Blut. Epheser 3, 17, dass der Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne. Unser Gott möchte eine Beziehung haben zu uns und möchte bei uns wohnen, möchte nicht zu Gast sein oder ab und an mal eingeladen werden, um dann bald wieder zu gehen. Oder gerufen werden, wenn wir nur in Not sind. Der Herr will wohnen bei uns. Und hier lesen wir, dass Christus durch den Glauben in unserem Herzen wohnen soll. Dann lese ich noch eine Passage aus Johannes 17, ab 6. Ich habe deinen Namen den Menschen geoffenbart, die du mir aus der Welt gegeben hast. Dein waren sie und mir hast du sie gegeben und sie haben dein Wort bewahrt. Da sehen wir das ganz starke Zusammenspiel zwischen dem Sohn und dem Vater. Jetzt haben sie erkannt, dass alles, was du mir gegeben hast, von dir ist. Denn die Worte, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben. Und sie haben sie angenommen und wahrhaftig erkannt, dass ich von dir ausgegangen bin und haben geglaubt, dass du mich gesandt hast. Ich bitte für sie, nicht für die Welt bitte ich, sondern für die, welche du mir gegeben hast, denn sie sind dein. Also Jesus sagt, der Vater hat sie mir gegeben, aber sie gehören dem Vater. Ich denke, ihr könnt es sehen, dass das so vollkommen frei ist von, das ist aber meine, das ist aber mein Bereich, das gehört aber mir. Hier bin ich aber der Chef, hier muss ich aber bestimmen. Das ist aber mein Ding gewesen und hier, das habe ich auf den Weg gebracht und da lasse ich mir von niemand, ich hoffe, ihr könnt sehen, wie frei das ist von all diesen Dingen. Dann sagt Jesus weiter nicht, für diese allein bitte ich, also die, die ihm der Vater gegeben hat, sondern auch für die, welche durch ihr Wort an mich glauben, damit sie alle eins seien wie du, Vater, in mir und ich in dir, dass auch sie in uns eins seien, damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Dieser Vers wird ja massiv missbraucht von den ganzen Verfechter dieser Einheit, die so oberflächlich und vordergründig ist. Worum es hier geht, ist eine Einheit, die das widerspiegelt, was die Einheit zwischen dem Sohn und dem Vater beinhaltet. Das ist eine ganz, ganz andere Qualität, als sich auf den kleinsten gemeinsamen Nenner zu verständigen. Das ist etwas völlig anderes, als Religion unter ein Dach zu bringen und zu sagen, wir glauben irgendwie alle an irgendeinen Gott, der irgendwo ist und irgendwie heißt. Das ist etwas völlig anderes, was wir hier lesen. Wir haben einen Gott von Beziehung. Deshalb können wir allgemein feststellen, dass überall dort, wo Beziehungen nicht wachsen, wo Beziehungen nicht in mehr Reinheit und Klarheit und Offenheit kommen, überall dort ist nicht der Herr am Werk. Überall dort ist was faul. Weil das, was unsere Beziehung ausmacht, soll das sein, was als Zeugnis ist für die Ungläubigen. Das sagt das Wort. Deshalb ist es wichtig, dass wir das anschauen, und dass wir das auf uns wirken lassen und dass wir damit umgehen, auch in Gedanken, in unseren Gebeten, dass wir darüber nachsinnen, was für eine Harmonie und Einheit zwischen dem Vater, dem Sohn und dem Geist Gottes sind. Und dass keiner der drei Dinge für sich beansprucht oder sich abgrenzt oder auf etwas beharrt oder besteht. Und dass da einfach Beziehungen sind, vollkommen frei von all dem, was wir so kennen aus unseren Beziehungen. Vollkommen frei davon. Das ist unser Gott. Und wir sind so privilegiert. Wir haben einen Gott, der bei uns wohnen will. Und wir haben dann diese Schriftsteller Epheser 2, 22, wo steht, dass die Gemeinde eben aus Jesus erbaut ist und dass wir diese Behausung Gottes im Geist sind. Die echte Gemeinde versteht, dass sie die Wohnung ist für Gott. Und Gott sucht nach Plätzen, wo er wohnen kann. Gott sucht danach. Und ich glaube, es gibt viel Fehlentwicklung, viel Leid, viel Schwierigkeit, viel Zerwürfnis, viel Fruchtlosigkeit, viel Frustration, weil man diese eine Hauptsache in den Gemeinden nicht als Hauptsache sieht, weil man das vernachlässigt hat. Dass der gesamte Zweck der Gemeinde in erster Linie der ist, für Gott eine Wohnung zu sein. Und alles andere an Auftrag, den die Gemeinde hat, und an Berufung und an Diensten und an Einfluss nehmen, alles andere kommt daraus und kommt danach. Wenn das fehlt, wenn da kein Verständnis da ist, wenn das nicht entwickelt wird in der Gemeinde, dann wird das andere alles schwierig, kraftlos, anstrengend. Wir sind zuerst eine Wohnung für Gott. Und wir sind jetzt nicht mehr dieser Tempel aus Steinen errichtet, sondern wir, die lebendigen Steine, sind das Baumaterial. So sagt es der 1. Petrusbrief. so uns einbauen lassen sollen als lebendige Steine, damit Gott unter uns wohnt. Und da Gottes Wesen heilig ist und absolut in vollkommener Harmonie und Reinheit und Klarheit und Aufrichtigkeit und Wahrheit, kann Gott nicht wohnen in Gemeinschaften, wo in den Beziehungen andere Dinge regieren, andere Dinge sein dürfen. Deshalb ist das Thema Beziehung in der Gemeinde enorm wichtig. Und wir müssen einen Krieg führen, unsere Beziehung zu bewahren und unsere Beziehung zu schützen. Und wir brauchen auf diesem Gebiet wilde, heroische Entschlossenheit. Ich bin manchmal wirklich schockiert. Da beginnt Gott in einem Ort Neues und es entstehen Gemeinden oder es entsteht eine Gruppe von Leuten und die folgen dem Herrn Jesus nach. Und dann gibt es irgendeine Kleinigkeit und man zerstreitet sich über Dinge und es gibt Zerwürfnisse über Kleinigkeiten und man ist so schnell bereit, man geht auseinander, gut, das war's, mit dir kann ich nicht, geh woanders hin, Ende. So schnell bereit, dem Feind da Land zu überlassen. Um die Beziehung tobt der Kampf. Um die Beziehung tobt der Kampf. Und das Thema unseres Seminars hat ganz viel mit unseren Beziehungen zu tun. Unser Gott ist ein Gott von Beziehungen und er will wohnen bei uns. Und wenn er bei uns wohnt, geht es uns gut. Es ist einfach nur herrlich, wenn der Herr kommt. Wir hatten bei uns vor 2 Wochen haben wir einen Kinderlobpreisgottesdienst veranstaltet. Wir hatten schon mal einen gemacht, wo einfach unseren Kindern Flyer mitgegeben haben an die Schulen und wo sie sich bewegen, dass sie ihre Freunde mitbringen können. Und dann hatten wir einen ganz speziellen Kinderlobpreisgottesdienst. Und das war ganz stark. Der Herr ist gekommen und wir haben dann eine Zeit angeboten, dass die Kinder vorkommen durften und konnten Sünde bekennen. Und wir haben für sie gebetet. Das war wunderbar. Und weil das so cool war, haben wir gesagt, den machen wir wieder. Wir müssen unbedingt wieder einen Lobpreisgottesdienst für Kinder machen. Und wir haben das dann danach auch ausgewertet, was wohl die Gründe waren. Jedenfalls lief dieser Gottesdienst überhaupt nicht so cool. Und das Schockierendste für mich war, also wir haben diesen Gottesdienst irgendwie rumgebracht und zum Ende gebracht. Und es war sehr viel Einsatz da. Es fehlte nicht an Leuten und an Bereitschaft und an Mitarbeit. Das war alles super. Aber wir hatten ein Problem. Der Heilige Geist kam einfach nicht so, wie wir das gewöhnt sind. Und das hat mich so schockiert und in Unruhe versetzt, dass ich die Nacht darauf nicht geschlafen habe. Also nur ein paar Minuten. Und das hat mich so belastet und traurig gemacht und in Panik versetzt. Das war extrem. Und wir hatten auch dann danach nochmal ein Treffen mit den ganzen Leitern der verschiedenen Bereiche und haben gesagt, Leute, bitte lasst uns mal analysieren, was war denn das? Wieso ist der Herr nicht gekommen, wie wir das gewöhnt sind? Und da fiel mir auf, wie schlimm das ist. Und zum einen waren wir ermutigt, dass uns das so schlimm erscheint. Da waren wir sehr dankbar dafür, dass uns das noch zu schaffen macht. Der nächste Stufe des Abfalls ist, dass uns das nicht belastet, dass uns das nicht traurig macht, wenn der Herr nicht kommt. Auf jeden Fall waren wir da echt erschüttert und in dieser Nacht habe ich da wirklich gebetet und zu Gott gesagt, Herr, was war da falsch und wie furchtbar fühlt sich das an, irgendwas zu veranstalten, ohne dass der Herr da ist. So was von anstrengend und zäh und die Disziplin war schlecht und die Kinder tobten dann und also ich fand das irgendwie gar nicht gut. Wir hatten dann danach auch Feedback bekommen von Gästen, wo wir dann feststellten, also der Heilige Geist hat schon gewirkt, Lob und Dank. Es gab ein paar Kinder, die echt berührt waren und also von einem Mädchen rief extra dann die Oma an. Der Opa war mit den Kindern da und erzählte, dass da bei den Mädchen auch wirklich was verändert war. Aber in der Summe stellten wir fest, wir müssen aufpassen. Wir können nicht einfach Dinge tun, weil wir die immer so machen. Und wir können auch im Reich Gottes nichts zweimal machen. Weil das erste Mal halt gut war, machen wir das wieder so. Wir müssen einfach den Herrn fragen, wie er Dinge haben will. Aber das war für mich ein jetzt ganz neues, sehr, sehr eindrückliches Erlebnis, wie schlimm sich das anfühlt, wenn der Herr nicht kommt. Und Wir haben das besprochen, haben gebetet und ich denke auch nicht, dass Gott irgendwie jetzt sauer auf uns ist, aber das ist mir eine echte Warnung. Und das hat sehr viel mit unserem Zustand zu tun und mit unseren Beziehungen untereinander, ob der Herr kommen kann. Oder ob es fast gut ist für uns, wenn er nicht kommt. Und ich will ein paar Kennzeichen nennen von Beziehungen zwischen Gläubigen. Da werden wir eine Menge Schriftstellen lesen, weil ich glaube, bevor wir über die negativen Dinge sprechen, müssen wir den Standard aus dem Wort aufrichten. Das ist jetzt sicherlich an einigen Stellen, stellen wir fest, da leben wir wahrscheinlich was anderes oder da sind wir noch nicht dort, wo der Herr uns gerne haben möchte. Das kann sein. Aber das ist mir wichtig, dass wir erstmal den Standard aufrichten aus dem Wort. Was sagt das Wort über Beziehungen unter den Gläubigen? Als erstes Kennzeichen möchte ich da nennen Liebe. Römer 5, Vers 5. Denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Dass der Heilige Geist ausgegossen wurde, ist ein Zeichen der Liebe Gottes. So wie Gott seine Liebe unter Beweis gestellt hat, indem er seinen Sohn gab für uns. Und er hat den Geist Gottes ausgegossen. Und das ist der Beweis seiner Liebe zu uns. 1. Johannes 4, 9. Hierin ist die Liebe Gottes zu uns offenbart worden, dass Gott seinen eingeborenen Sohn in die Welt gesandt hat, damit wir durch ihn leben möchten. Johannes 13, 34. Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander liebt, damit, wie ich euch geliebt habe, auch ihr einander liebt. Johannes 15, 12. Dies ist mein Gebot, dass ihr einander liebt, wie ich euch geliebt habe. Hier sagt Jesus, das ist mein Gebot. Johannes 15, 17. Dies gebiete ich euch, dass ihr einander liebt. Also das ist ein Gebot unseres Herrn Jesus, dass wir einander lieben. Dass die Liebe Gottes, die in uns ausgegossen ist, dass die fließt und dass wir in der Weise einander begegnen. Das setzt natürlich voraus, dass wir eine Taufe im Heiligen Geist erlebt haben. Das ist jetzt nicht Thema von dem Seminar, ich möchte es aber nicht unerwähnt lassen. Aus dem Wort Gottes geht klar hervor, dass wenn wir dem Herrn Jesus nachfolgen, wir müssen von Neuem geboren sein, wir müssen getauft sein mit Untertauchen im Wasser und wir brauchen das separate Erlebnis einer Taufe im Heiligen Geist. Das ist, dann sind wir am Start, Christ zu sein. Das ist die Voraussetzung für das Ganze. Wenn du keine Taufe im Heiligen Geist erlebt hast, bist du nicht in der Lage, in den Beziehungen unter Geschwistern den anderen zu lieben, wie Jesus das gebietet. Also dir fehlt schlicht und ergreifend das Handwerkszeug dazu. Wir werden das dann noch so viel praktischer sehen, dass die Liebe, von daher die Rede ist, meint nicht das allgemeine Nettsein in einer zivilisierten Gesellschaft. Es ist sehr, sehr viel tiefer. Also das ist die Voraussetzung, eine Taufe im Heiligen Geist. Wer die Taufe im Heiligen Geist erlebt hat, der weiß das. Wenn du jetzt überlegst oder fragst, ja, habe ich eigentlich eine Taufe im Heiligen Geist? Habe ich das nicht? Wenn das unklar ist, hast du sie nicht erlebt. Weil der, der sie erlebt hat, weiß das. Dann such dir jemanden, der eine Taufe im Heiligen Geist hat und frag ihn, mit dir zu beten, dass du den Heiligen Geist empfängst. Also ohne dass der Heilige Geist in Form der Taufe im Heiligen Geist in unser Leben gekommen ist, können wir alles ab jetzt von dem ganzen Seminar nicht bewegen, nicht leben, nicht umsetzen. Ohne Geist Gottes ist das wie Autofahren ohne Sprit. Es geht einfach nicht. Also wir können drin sitzen, wir können uns über die Schalter freuen und über den bequemen Sitz und kann auch rausgucken, aber ohne Benzin geht's halt nicht. Ja, also ich weiß nicht, warum ich das jetzt erzähle. Vielleicht ist irgendjemand aus so einer Ecke auch hierher gekommen Was auch immer du darüber gehört hast, du brauchst eine Taufe im Heiligen Geist, sonst kannst du nicht als Christ leben. Alles, was dann geschieht, ist, dass du aus deiner eigenen Kraft versuchst, Frommsein zu generieren, was sehr anstrengend wird und in ein Leben von Religiosität und Gesetzlichkeit mündet. Und das ist nicht der Wille Gottes. Also Liebe. Und wie die Liebe sich äußert und arbeitet, das sehen wir dann noch. Zweites Kennzeichen ist Aufrichtigkeit. Erste Chronik 29,17. Ich habe erkannt, mein Gott, dass du das Herz prüfst und an Aufrichtigkeit hast du gefallen. Und nun in Aufrichtigkeit meines Herzens habe ich das alles bereitwillig gegeben und ich habe jetzt mit Freuden gesehen, dass auch dein Volk, das sich hier befindet, dir bereitwillig gegeben hat. 1. Chronik 29,17. Der Herr hat an Aufrichtigkeit gefallen oder an Ehrlichkeit. Dann haben wir noch andere Schriftstellen, die das Gleiche ausdrücken. Epheser 4,15. Lasst uns aber die Wahrheit reden in Liebe und in allem hinwachsen zu ihm, da das Haupt ist Christus. Wahrheit und Liebe sind untrennbar miteinander verbunden im Reich Gottes. Und dann gibt es noch eine Aufforderung, Epheser 4, Vers 25. Deshalb legt die Lüge ab und redet Wahrheit, ein jeder mit seinem Nächsten. Das geht schon mit diesen harmlosen kleinen Sachen los. Wie geht's dir? Ach, danke, gut. Und in Wahrheit geht mir's schlecht. So etwas soll es unter Geschwistern nicht geben. Ich will noch mal ganz kurz das in der Schrift anschauen. Deshalb legt die Lüge ab und redet Wahrheit. Immer wenn der Bibel deshalb steht, dann steht vorher, worauf sich das deshalb bezieht. Und Vers 24 steht, und den neuen Menschen angezogen habt, der nach Gott geschaffen ist, in wahrhaftiger Gerechtigkeit und Heiligkeit. Wir haben den neuen Menschen angezogen, der geschaffen ist nach wahrhaftiger Gerechtigkeit und Heiligkeit. Und deshalb, weil wir den neuen Menschen angezogen haben, legen wir Lüge ab. Die Bibel sagt, der Teufel ist der Vater der Lüge und Lügen ist sein Werkzeug. Lügen entspricht seinem Wesen. Lügen ist das Wesen unseres Feindes. Er operiert mit Lügen, mit Infragestellen, mit der Wahrheit das Fundament entziehen. Psalm 112, Vers 4, den Aufrichtigen strahlt Licht auf in der Finsternis. Und eine ganz, ganz wichtige Stelle, 1. Petrus 1, 22, da eure Seelen durch den Gehorsam gegen die Wahrheit zur ungeheuchelten Bruderliebe gereinigt habt, so liebt einander anhaltend aus reinem Herzen. Dieser Vers beinhaltet komplett die Anweisung, die Richtlinie, was unsere Beziehungen betrifft. Und wenn die Tiefe dieses Verses in allen Bereichen uns als Offenbarung käme, dann wären wir heute mit unserem Seminar hier am Ende. Eure Seelen durch den Gehorsam gegen die Wahrheit zur ungeheuchelten Bruderliebe gereinigt habt, so liebt einander anhaltend aus reinem Herzen. Der Herr möchte, dass unsere Beziehungen geprägt sind von Aufrichtigkeit. Wir sagen die Wahrheit. Wir hören damit auf, den anderen oder der Gemeinde ein Bild von uns zu kreieren, vorzuspielen, vorzumachen, was nicht der Realität entspricht. Wir kommen in die Freiheit, die die Kinder Gottes haben sollen und haben dürfen, dass wir so sein können, wie wir sind. Aufrichtigkeit bedeutet, wir dürfen und können zugeben, wo wir schwach sind, wo uns Dinge sehr schwer fallen, wo wir Sachen nicht auf die Reihe kriegen. Aufrichtigkeit ist so wichtig für Gemeinschaft, für Beziehung. Das ist das Gegenteil von, man muss immer stark sein, muss immer vorne sein, muss immer den Plan haben. Das verlangt der Herr nicht von uns. An Aufrichtigkeit hat der Herr gefallen. Ich glaube, im Hebräerbrief, ganz am Anfang, Kapitel 1 oder 2, ganz am Anfang steht, dass Jesus regiert mit dem Zepter der Aufrichtigkeit. Also seine Macht ist geprägt von Aufrichtigkeit oder Ehrlichkeit. Aufrichtigkeit hat auch etwas zu tun mit Offensein, mit Anteil geben an seinem Leben. Der andere darf von mir Dinge wissen. Und nicht in der Form, dass der andere mich da abfragen muss, sondern ich teile mich mit. Ich erzähle von mir. Erzähle, wie es mir geht. Erzähle, was ich tue. Das sind Beziehungen im Reich Gottes. Ich fand das früher, wir kommen ursprünglich vor vielen Jahren aus der lutherischen Kirche, und ich fand das schon, obwohl ich das damals überhaupt nicht einordnen konnte und überhaupt auch nicht in Verbindung gebracht habe mit der Schrift, aber ich fand es schon früher befremdend oder abstoßend. Gerade wir hatten einen großen Posaunenchor und da war viel Aktion, wo der Posaunenchor halt gespielt hat. Und wenn da über Termine gesprochen wurde, ja, an dem und dem kann da ein Bläsergottesdienst stattfinden, da bin ich nicht da. Fand ich total befremdend. In einer Gemeinschaft von Kindern Gottes. Wenn man jetzt das mal sehr positiv sieht, wir sind zusammen hier in einem Chor und wir wollen irgendwie einen Dienst tun, da bin ich nicht da. Kommentarlos. Und dann steht im Raum, frag ja nicht, wo ich da bin. Das ist irgendwie das Gegenteil von dem, was ich meine. Aufrichtigkeit, Offenheit. Der andere darf wissen, wie es mir geht, darf meine Schwächen sehen und wir reden einander Wahrheit. Barmherzigkeit, ein weiteres Kennzeichen der Beziehungen im Reich Gottes. Judah 1, Vers 2 oder überhaupt der Vers 2, Barmherzigkeit und Friede und Liebe werde euch immer reichlicher zuteil. Lukas 6, 36, seid nun barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Oder Römer 12, 8, es sei der Ermahnten der Ermahnung, der mitteilt in der Einfalt, der vorsteht mit Fleiß, der Barmherzigkeit übt mit Freudigkeit. 1. Petrus 3, 8, seid alle gleichgesinnt. Seid alle gleichgesinnt. Das mal ganz kurz auf unsere Gemeinde projizieren. Alle meint alle. Also nicht 10, 12 von 100 oder 70 von 100, auch nicht 99 von 100, sondern 100 von 100. Gleichgesinnt, mitleidig, voll brüderlicher Liebe, barmherzig, demütig und vergeltet nicht Böses mit Bösem oder Scheltwort mit Scheltwort, sondern im Gegenteil segnet, weil ihr dazu berufen worden seid, dass ihr Segen erbt. Barmherzigkeit ist ein weiteres Kennzeichen für die Beziehungen im Reich Gottes. Ganz eng damit verknüpft ist die Bereitschaft zu vergeben. Beziehungen werden unter Belastungsproben gestellt und uns ist nirgendwo im Wort Gottes versprochen, dass wenn wir in verbindlichen und aufrichtigen Beziehungen leben, dass uns dann niemand verletzt und dass das immer sich nur gut anfühlt. Das ist uns nirgendwo versprochen. Und das wäre auch eine Illusion, das ist Fantasie, das kommt im Wort Gottes nicht vor. Aber der Herr möchte, dass wir unsere Beziehung in der Form bewahren, dass alle Beteiligten diese Haltung, diese grundsätzliche Einstellung haben, ich bin in jedem Fall bereit zu vergeben. Sollte mich der andere um Vergebung bitten oder nicht? Auch wenn der andere vielleicht überhaupt noch nicht mal registriert hat, dass er mich verletzt hat oder an mir schuldig wurde. Die Bereitschaft zu vergeben. Epheser 4, 32. Seid zueinander gütig, mitleidig und vergebt einander, so wie auch Gott in Christus euch vergeben hat. Wenn man länger in verbindlichen Beziehungen miteinander lebt, dann bekommt das Ganze richtig Tiefe, weil dann setzen so Gedankenmuster ein, wenn man sich sehr gut kennt, ja, der ist in dem Moment oder in der Situation ja immer so. Und da ist so die Gefahr, andere so in Schubladen zu bringen, der ist immer so. In dem Bereich, da brauchst du gar nicht reden, der ist dann immer so. Da bekommt es dann richtig Tiefe, einander zu vergeben und mitleidig oder gütig zu sein. Gütig sein, praktisch umgesetzt, bedeutet, wir unterstellen erstmal Gutes. Egal, was man da hört, wir leben ja im Zeitalter elektronischer Endgeräte und Facebook. Und ich finde es schon ein Hohn, dass das Ganze sich soziale Netzwerke nennt. Schon der Name ist dafür Wahnsinn. Das ist ja eine Plattform, wo man ohne Konsequenz andere fertig machen kann, ohne dafür Verantwortung übernehmen zu müssen, aus der Anonymität heraus über andere Menschen herziehen kann. Was ja auch geschieht, bis hin das, was in den Nachrichten da Fälle berichtet werden, wo junge Leute sich das Leben nehmen, allein aufgrund der Bösartigkeit, was bei Facebook abging oder in anderen Schülernetzwerken. Also egal, was wir hören, egal, welche Situation sich gerade ergibt, gütig sein bedeutet, wir unterstellen erstmal Gutes. Auch wenn wir vielleicht jetzt manches nicht sofort verstehen, wie Dinge zusammenhängen, warum, was, wie passiert ist, wir unterstellen erstmal Gutes unserer Schwester, unserem Bruder. Die Bereitschaft zu vergeben. Kolosser 3, 13 bringt es noch mehr zum Punkt, ertragt einander. Also wenn die Bibel uns auffordert, dass wir einander ertragen sollen, dann gibt es oder können wir daraus schließen, es wird Situationen geben, wo wir uns ertragen. Und vergebt euch gegenseitig. Wenn einer Klage gegen den anderen hat, wie auch der Herr euch vergeben hat, so auch ihr. Wenn du Klage hast, vergebe. Matthäus 6, 14, denn wenn ihr den Menschen ihre Vergehungen vergebt, so wird euer himmlischer Vater auch euch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen nicht vergebt, so wird euer Vater eure Vergehungen auch nicht vergeben. Es ist extrem schwierig, in Beziehung zu sein mit jemand, der sehr nachtragend ist. Und wo immer, wenn es irgendeine Verstimmung gab, irgendeinen Zwischenfall gab, das erst wieder weitergeht, wenn man gekrochen kommt und um Vergebung bittet und das alles irgendwie umfassend bereinigt und dann geht es irgendwie weiter. Das ist sehr, sehr schwierig, das ist anstrengend. Ich bin überzeugt, nach den Jahren, wo wir das versuchen zu leben, dass Gemeinschaft nicht möglich ist, wenn in dieser Gemeinschaft Leute sind, die diese Vergebungsbereitschaft nicht haben oder die das ablehnen oder die sagen, nein, bis hierher, das ist jetzt das Schluss, das lasse ich mir nicht mal bieten, wenn der andere jetzt nicht kommt, Ende. Das ist extrem zerstörerisch. Bereitschaft zu vergeben, ein Kennzeichen der Beziehung im Reich Gottes. Ein weiteres Kennzeichen ist, dass wir einander dienen. Erster Petrus 4,10. Wie jeder eine Gnadengabe empfangen hat, so dient damit einander. Also das Wunderbare an dieser Schriftstelle ist, dass hier geschrieben steht, jeder hat eine Gnadengabe empfangen. Vielleicht ist jemand hier, der überzeugt ist, die anderen sind alle viel begabter als ich. Ich habe gar nichts. Dieser Vers sagt, dass das nicht stimmt. Jeder hat eine Gnadengabe empfangen und jeder soll damit den anderen dienen. Und hier steht, als gute Verwalter der verschiedenartigen Gnade Gottes. Gute Verwalter sind also Leute, die nicht verschwenderisch mit etwas umgehen, die das nicht zerstören, die es nicht für sich selbst verwenden. Einen guten Verwalter zeichnet aus, dass er im Sinne des Gebers oder Besitzers verwaltet. Wenn jemand redet, so rede er als Aussprüche Gottes. Wenn jemand dient, so sei es als aus der Kraft, die Gott darreicht, damit in allem Gott verherrlicht werde durch Jesus Christus, dem die Herrlichkeit ist und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Dient damit einander. Oder 1. Korinther 14, 26, ein zweiter Vers dazu. Was ist nun, Brüder, wenn ihr zusammenkommt, so hat jeder einen Psalm, hat eine Lehre, hat eine Offenbarung, hat eine Sprachenrede, hat eine Auslegung, alles geschehe zur Erbauung. Das ist eine ganz praktische Anweisung, wie ein Treffen von Gläubigen ablaufen soll. Ich meine nicht den großen Gottesdienst mit 100, 200, 300 Leuten, sondern ich meine das Treffen von Gläubigen in den Häusern in kleinen Gruppen. Hier steht geschrieben, was geschehen soll. Wir sollen einander dienen mit der Gabe, die wir vom Herrn empfangen haben. In Form einem Psalm, eine Lehre, eine Offenbarung, eine Sprachenrede, eine Auslegung. Das Ganze hat das Ziel der Erbauung, das Ganze hat das Ziel, dass Gott verherrlicht wird in Jesus. Das Ganze hat das Ziel, dass er unter uns wohnen kann. Das wäre das einander dienen mit den geistlichen Begabungen, mit dem, was der Herr jedem von uns gegeben hat. Ganz praktisch setzt das natürlich voraus, dass wir ein Leben führen, im Alltag dem Herrn Jesus nachzufolgen und von ihm Dinge zu empfangen. Das setzt natürlich voraus, wir haben in unserem Alltag Zeit für den Herrn, damit wir überhaupt etwas empfangen können. Und das können wir dann miteinander teilen und so einander ermutigen. Ich glaube, dass die Apostel in Bezug auf Gemeinde und das Zusammensein in der Gemeinde einen ganz anderen Plan, eine ganz andere Richtung hatten, als wir das heute so allgemein kennen, dass es da für alles einen Leiter geben muss und der muss die anderen irgendwie durchbringen und muss denen das alles vorsetzen und muss denen das alles erzählen und muss das alles machen. Und der Rest der Schar hört zu und ist dann am Ende erbaut oder auch nicht oder urteilt danach, na, das war heute nicht so gesalbt. Wer weiß, was da los ist? Na? Also hier an diesen beiden Schriftstellen können wir erkennen, die Apostel hatten eine andere Sichtweise, wie das abläuft, wenn Gläubige sich treffen. Sie dienen einander mit der Gnadengabe, die sie empfangen haben. Also das ist der Aspekt, mit geistlichen Gaben zu dienen, dass wir uns einander ermutigen mit Worten aus der Schrift, dass wir uns mitteilen, wie wir den Herrn erlebt haben, wo wir Offenbarung haben, welche Schriftstelle zu uns gesprochen hat, füreinander beten. Und das hat natürlich auch den ganz praktischen Aspekt der Hilfe und Unterstützung, die in der Gemeinde unter den Gläubigen sein soll. 1. Johannes 3,18, ein Vers, den ich sehr liebe. Kinder, lasst uns nicht lieben mit Worten noch mit der Zunge, sondern in Tat und Wahrheit. Und das ist dann von Jesus auch nochmal genau beschrieben. Was meint denn das? Nicht nur lieben mit Worten. Lukas 3,11. Wer zwei Unterkleider hat, teile dem, der keins hat, und wer Speise hat, tue ebenso. Sehr einfach, sehr praktisch. Ich denke, das sind keine Fragen mehr offen. Hilfe und Unterstützung unter den Gläubigen. Und wer zwei Unterkleider hat, kann dem eins geben, der keins hat. Jakobus 2, 14. Was nützt es, meine Brüder, wenn jemand sagt, er habe Glauben, hat aber keine Werke? Die Werke, die Jakobus beschreibt, meint nicht, sich die Annahme oder die Erlösung zu verdienen. Wir können nichts dazu tun und wir dürfen es nicht. Ich würde sehr davor warnen, irgendetwas tun zu wollen, damit der Herr uns annimmt oder damit er uns rettet. Sondern die Bibel sagt sehr klar, dass wir errettet werden durch Glauben. Jakobus meint hier, dass wenn wir errettet sind, muss unser Glauben sich ausdrücken in praktischen Taten der Liebe. Wenn unser Glauben sich nicht ausdrückt in Taten, sagt der Jakobusbrief, ist das Ganze tot. Ist das einfach nur eine Theorie, die uns und niemand anders irgendwas nützt. Also was nützt es, meine Brüder, wenn jemand sagt, er habe Glauben, hat aber keine Werke? Kann etwa der Glaube ihn erretten? Wenn aber ein Bruder oder eine Schwester dürftig gekleidet ist und der täglichen Nahrung entbehrt, aber jemand unter euch spricht zu ihnen, geht hin in Frieden, wärmt euch und sättigt euch. Ihr gebt ihnen aber nicht das für den Leib Notwendige, was nützt es? So ist auch der Glaube, wenn er keine Werke hat, in sich selbst tot. Es wird aber jemand sagen, du hast Glauben und ich habe Werke. Zeige mir deinen Glauben ohne Werke und ich werde dir aus meinen Werken den Glauben zeigen. Mit anderen Worten, du kannst überhaupt nur Glauben zeigen anhand der Werke, die aus dem Glauben hervorkommen. Also einander helfen, unterstützen. Und die Bibel sagt, dass wir zuerst den Hausgenossen Gottes Hilfe und Unterstützung geben. Den Hausgenossen Gottes zuerst. Und das in den verschiedensten praktischen Facetten und Bereichen des täglichen Lebens. Wir haben als Geschwister, als Kinder Gottes einen ganz klaren Auftrag an die alleinerziehenden Mütter, an die, die Witwen oder Waisen sind, wie sie die Bibel bezeichnet. Wir haben als Gemeinde ganz klar den Auftrag, dort ganz praktisch und in der Tat zu helfen. Es soll niemand in einer Gemeinde mit Dingen alleine sein, die er ohne Hilfe oder ohne Unterstützung nicht bewältigen kann. Und natürlich, damit diese Hilfe auch fließen kann, setzt es wieder voraus, dass Aufrichtigkeit ist in unseren Beziehungen, dass wir auch lernen, um Hilfe zu bitten, dass wir auch von dem Stolz runterkommen, zu sagen, ich habe hier ein Problem, ich habe mich übernommen, ich brauche Hilfe. Kann da jemand zu mir kommen? Ich schaffe das nicht alleine. Ganz unterschiedlichsten Dingen. Vor 2 Jahren haben wir den kühnen Entschluss gefasst, in unserem Grundstück den Hof zu pflastern. Und wir hatten uns dort derartig übernommen, das ist jetzt noch erschütternd, wenn ich daran denke. Ich hatte irgendwie die Gedanke mit meinen 2 Söhnen, die mächtig Kraft haben, können wir da ganz viel selber klären. Und hatte da auch einen Landschaftsbauer, der war aber auch alleine. Und irgendwie nach einer Woche Arbeit sah mein Hof aus, als wäre dort irgendwie eine Atombombe niedergegangen. Und es regnete ununterbrochen. Und wir versanken im Schlamm. Es war wirklich, also heute noch, wenn ich dran denke, es war ein Albtraum. Ich lag die eine Nacht wach und ich hörte das ganz kontinuierliche Rauschen des Regens. Und ich hatte ständig vor Augen, was da in diesem ausgebaggerten Loch da irgendwie passiert. Und unsere Haustür ist schon so eine relativ lange Treppe hoch. Und wir hatten dann so ein notdürftig da aus Holz was gebaut. Und am nächsten Früh gucke ich zu der Tür raus und blicke auf einen See. Weil bei uns ist der Boden sehr lehmhaltig. Und das ist wie so eine Sperrschicht und da floss nichts ab. Und mir war es wie heulen. Ich weiß noch, ich gucke auf den Hof. Wir hatten nicht das Geld, das komplett von der Firma machen zu lassen. Der eine Landschaftsbauer, der hat schon gearbeitet bis zum Umfallen. Und ich wusste, ich gehe hier unter. Wir werden wohl alle in diesem Hof im Schlammloch sterben. Das war so meine... So war mir es zumute. Ja, Aufrichtigkeit. Ich habe dann meinen lieben Freund Frank angerufen, weil der eben früher mal in einer Heizungssanitärfirma war. Und ich sage, Frank, kannst du erstmal kommen mit irgendeiner Pumpe? Ich habe hier einen See. Ich stehe mindestens 60 cm im Wasser. Wir müssen erstmal irgendwie den See abpumpen. Oder bringe Schlauchboot mit oder irgend sowas. Ja, um Hilfe bitten. Das ist wichtig zu lernen, sonst erfährt man auch keine Hilfe. Wir können nicht die Haltung haben, der andere muss das doch sehen. Also wenn er das nicht sieht, dann kann ich ihm auch nicht helfen. Da muss ich halt alleine durch. Am Ende hatten wir dann unserer Gemeinde das bekannt gegeben, dass wir irgendwie uns da mit dem Projekt übernommen hatten. Und das musste dann auch irgendwann mal fertig werden. Es drückten dann auch neue Termine und Dinge, die anstanden. Und am Ende kam da eine Gruppe von 15, 20 Männern nach der Arbeit brachten ihr Werkzeug mit. Und dann war das wie so ein Ameisenhaufen. Und dieser Mann von dieser Gartenbaufirma, von dieser Landschaftsfirma, der erzählte mir das später, dass ihn das schwer beeindruckt hat, dass da Leute kommen, einfach helfen, ohne vorher zu klären, was kriege ich jetzt, was verdiene ich hier, was zahlst du? Und dass sie da ihre eigenen Pläne einfach über den Haufen werfen und kommen. Das hat ihn schwer beeindruckt. Das war ein gewaltiges Zeugnis fürs Reich Gottes. Und am Ende haben wir dann das alles geschafft. Und jetzt ist das alles sehr schön und fertig und sieht gut aus. Aber ohne Hilfe hätten wir das nicht geschafft. Keine Chance. Wir wären da untergegangen. Es war einfach zu viel und zu groß. Und ich musste mir eingestehen, ich habe das nicht durchdacht, habe mich da übernommen. Und es macht Sinn, in Gemeinschaft zu sagen, Leute, ich habe mich hier verhauen, bitte zieht mich wieder raus. Ich kann hier irgendwie alleine das nicht mal bewegen. Praktische Hilfe, einander unterstützen, einander helfen. Wir haben das als inzwischen fast eine Tradition in unserer Gemeinde. Ein Kind zur Welt kommt und in manchen Familien sind schon ein, zwei kleine Kinder da, dass dann die anderen Frauen für die ersten ein, zwei Wochen das Essen kochen, damit die Mutti sich um ihr Kind kümmern kann und entspannt sein kann. Und dann wird das Essen dahin gebracht, gerade jetzt erst kürzlich in eine Familie, die relativ weit weg wohnt von der Gemeinde, also die fahren bestimmt 45 Minuten eine Strecke. Und trotzdem fuhren da andere Muttis hin und stellten da Essen vor die Tür, damit die Mutti dort nicht noch das mit dem Kochen tun muss. Also da gibt es eine Menge Beispiele, eine Menge Dinge, wo unsere Liebe zum Herrn und füreinander sich an Taten, an Handlungen auswirken muss. Das unterscheidet uns von der Welt, von der Kälte außerhalb der Gemeinde, von diesen Hauptsache ich muss sehen, wo ich bleibe. Was geht mich der andere an? Ein weiteres Kennzeichen für Beziehungen im Reich Gottes, dass wir uns gegenseitig ermutigen und im Glauben stärken. Kolosser 3, Vers 15, darf Friede des Christus regieren in euren Herzen, zu dem ihr auch berufen worden seid in einem Leib und seid dankbar. Dankbarkeit hat sehr, sehr viele wichtige Aspekte. Dankbarkeit ist eine Medizin gegen Neid und gegen Unzufriedenheit. Eine dankbare Haltung oder eine Person, die prinzipiell eine dankbare Haltung hat, hat den Frieden Gottes im Herzen. Das ist das Gegenteil von Unzufriedensein, von Hadern mit den Umständen, von dieser Einstellung, ich habe Besseres verdient. Warum ich? Wieso geht es allen anderen besser als mir? Dankbarkeit ist sehr eng damit verknüpft, ob der Frieden Gottes in unserem Leben wirklich regieren darf. Um so eine Haltung, lasst uns kämpfen. Lasst uns dankbar sein. Auch wenn der Teufel uns da versucht, ein Bild zu malen und uns vor Augen zu halten, was bei uns alles nicht funktioniert und was bei dem anderen alles besser ist. So dieses, auf der anderen Seite ist der Rasen immer grüner und die Kinder der anderen sind immer besser erzogen und die sind immer schlauer an der Schule und die können immer bessere Dinge wie meine und sind begabter. Und die anderen haben das schönere Auto und das größere Haus, all diese Dinge. Seid dankbar. Und dann geht es weiter. Das Wort des Christus wohne reichlich in euch. Wir haben das Wort wohnen wieder. Das Wort soll in uns wohnen, in uns zu Hause sein. Das heißt, die gesamte Prägung unseres Lebens kommt aus dem Wort. Und es ist gut, dass wir uns das abfragen. Wo kommen meine Werte her? Wo kommen meine Entscheidungen her? Was prägt mich? Was beeinflusst mich? Was beeinflusst mein Gefühlsleben? Wo kommt das her? Und als Kinder Gottes soll das aus dem Wort kommen. Das Wort soll in uns wohnen. Und wenn das Wort in uns wohnt, dann können wir in aller Weisheit uns lehren und ermahnen gegenseitig, so wie es so weitergeht. Mit Psalmen, Lobliedern und geistlichen Liedern singt Gott in euren Herzen in Gnade. Das sind ja aufgezählt Psalmen, Loblieder und geistliche Lieder. Meine Vermutung ist, wenn Loblieder und geistliche Lieder extra erwähnt werden, dass geistliche Lieder meint, dass wir in Sprachen singen sollen. Weil auch die Loblieder sollten geistliche Lieder sein. Also das Wort soll in uns wohnen. Und eine Voraussetzung dafür, dass wir einander ermutigen können, ist eine dankbare Haltung. Jemand, der hadert und unzufrieden ist und sich über weite Strecken des Tages ärgert über das, was alles nicht gut ist, wird kaum in der Lage sein, andere echt zu ermutigen. Das ist ein Kennzeichen von Beziehungen im Reich Gottes, sich gegenseitig ermutigen. Ich weiß nicht von der Zeit her, wann wollen wir die erste Pause machen? Ja? Ja? Wie lange? 10 Minuten? Okay, dann machen wir 45 weiter.